SWR 2 Leben.
Als ich Anfang September ins Flugzeug von Rabat nach Berlin steige, fliege ich nicht mehr allein. Ich bin schwanger. 9 Monate habe ich mit John in Marokko gelebt. In meiner Familie sind alle vom Zuwachs erfreut. Doch die skeptischen Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Meine Oma fragt, etwas stotternd und mit besorgtem Blick, wird das ein farbiges Kind? Nun ja, sage ich, es wird sehr wahrscheinlich ein schwarzes Kind. Mal schauen, vielleicht wird es ja auch grün. Die Haltung meiner restlichen Familie ist, schön, ein Kind, aber der Vater dazu, muss das sein? Ich erzähle meiner Freundin Lisa, mit der ich 2015 das erste Mal nach Marokko gereist bin, wie meine Mutter und meine Schwester auf die Neuigkeit reagiert haben. Lisa ist irgendwo auf einem Berg in Nicaragua, also skypen wir.
Hast du deine Eltern irgendwie auch Unterstützung entgegenbringen? Voll schön.
Ja, jetzt auf jeden Fall. Also meine Mutter, glaube ich, durch das Kind. Weil noch als wir von der Ostsee wieder zurückgefahren sind, kam sie eigentlich so mit so Storys um die Ecke und meine Schwester, ja, warum beanträgt der sich eigentlich einfach ein Visum und so? Also mit so einer Selbstverständlichkeit und auch ohne mal zu fragen, weißt du, so ohne zu sagen, so ja, also nicht mit so einem Ton von wegen.
Nicht so die Frage, ist es denn nicht möglich, dass er sich ein Visum beantragt, sondern so, was macht denn das?
Ja, genau.
Meine Familie empfindet sich als aufgeklärt und tolerant. Doch wenn ich sage, wir als Europäer sind unfassbar privilegiert, dann kommt als Reaktion, dafür können wir doch nichts. Und so gut geht es uns ja auch nicht. Sie finden, ich bin nicht realitätsnah oder sogar naiv. Ich solle mich mal mit den Leuten on the ground beschäftigen. Dabei hat sich mein ganzes Leben in den letzten Jahren on the ground abgespielt. Nur eben nicht hier, in irgendwelchen deutschen Flüchtlingshilfestellen, sondern direkt an der Grenze zu Europa. Und dort wird es immer gefährlicher. Anstatt über den NATO-Drahtzaun in die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla zu gelangen, haben John und ich beschlossen, er soll jetzt über die Vaterschaft nach Deutschland kommen. In meinem WG-Zimmer in Leipzig. Ich informiere mich auf der Website des Konsulats der Deutschen Botschaft in Kamerun. Und dort steht, die Prüfung der Visa-Anträge dauert 4 bis 6 Monate. Das ist wenigstens schon mal eine grobe Zeitangabe. Das Rennen ist also eröffnet. Wer wird zuerst da sein? Das Kind oder der Vater? Wie immer telefonieren wir, so oft es geht.
Hier ist ganz schön viel Lärm. Ich bin gerade auf dem Markt. Warte mal, ich gehe auf die andere Straßenseite, da kann ich dich besser verstehen. Gibt's ein Problem?
Wieso? Darf ich dich nicht einfach so anrufen und fragen, was du machst?
Was denkst du denn, Baby? Ich hange mich von Tag zu Tag. Ich schicke dir nachher mal ein Foto von hier.
Von hier. Damit meint John seinen neuen Standort. Agadir. Er will versuchen, ein bisschen Geld anzusparen. Das geht in der Großstadt besser als an der Grenze. Meistens geht er betteln. Ab und zu lässt er sich auch auf Bananenplantagen oder Baustellen ausbeuten. Doch wir brauchen das Geld. Nicht nur für die Skype-Gespräche. Nach 1 Monat E-Mail-Korrespondenz habe ich herausgefunden, dass John den Antrag auf ein Visum nicht in der deutschen Botschaft in Marokko stellen kann. Er muss dafür zurück in seine Heimat Kamerun. Allein der Flug nach Yaoundé wird eine Menge Geld kosten.
Du, ich muss hier mal weitermachen.
Ich habe gerade auch nicht so viel Zeit. Lass uns morgen reden.
Okay, bisous.
Okay, allez, bisous. Comme ça, je peux continuer à ce soir. Bye.
Heute steht eine Vorsorgeuntersuchung an. Ich habe jedes Mal den Eindruck, als gäbe es außer mir keine einzige Schwangere, die alleine zur Untersuchung kommt. Alle sind mit ihrem Partner da. Klar macht mich das wehmütig. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir unser Leben anders miteinander teilen müssen. Auf der Praxisliege nehme ich die Herztöne unseres Kindes mit meinem Handy auf und schicke John die Aufnahme direkt per WhatsApp. Auch jedes Ultraschallbild schicke ich ihm. Die Vorsorgeuntersuchungen sind für mich Momente, die mich daran erinnern, dass in mir gerade wie nebenbei ein kleiner Mensch entsteht. Eine Höchstleistung meines Körpers. Doch ich habe einfach zu viel zu tun, um das zu würdigen. Tagsüber arbeite ich als Redaktionsassistentin. Abends verdiene ich mir in einem kleinen Kabarett als Servicekraft etwas Geld dazu. Dazwischen korrespondiere ich mit dem Konsulat in Kamerun, informiere mich über Elterngeld, Kindergeld, Erstausstattung. Oder ich bin damit beschäftigt, eine Wohnung für unsere zukünftige Familie zu suchen. Und immer telefonieren wir. So, als wäre John nur wenige Straßenbahnhaltestellen von mir entfernt. Übrigens, ich lese überall, dass ich normalerweise das Baby im Bauch hüpfen spüren müsste. Aber ich merke gar nichts.
Dann geh morgen bitte ins Krankenhaus.
Ich war ja erst vor 2 Wochen bei der Untersuchung und da war alles gut. Vielleicht weiß ich einfach nur nicht, wie sich das anfühlen müsste. Das ist für mich ja auch alles neu.
Ja, aber vielleicht gehst du trotzdem besser am Montag nochmal zum Arzt. Nur damit wir beruhigt sein können. Halt das Telefon nochmal schnell an den Bauch, bitte. Ich will dem Baby noch was sagen. Papa hat nicht so viel Guthaben, also sei nicht böse. Wir freuen uns auf dich.
Die allermeisten Gespräche werden durch Rauschen, Tuten, Echos oder plötzliche Verbindungsabbrüche erschwert.
Hallo?
Hallo?
Hallo, Timantang.
Das frustriert. Manchmal streiten wir, weil ich mich nicht unterstützt fühle. Oder John beschwert sich, dass ich keine Zeit für ihn habe. Manchmal weine ich, weil ich überfordert bin. Das sage ich dann auch. Ihm hingegen fällt es schwer, seine Gefühle zu teilen. Ist irgendwas?
Nein, nichts.
Na klar, ist was. Ich bin doch nicht blöd. Ich erzähle dir alles von mir. Aber du erzählst mir gar nichts.
Was soll ich dir denn erzählen? Ich gehe betteln. Und wenn ich nicht bettle, bin ich im Ghetto. Wenn ich nicht im Ghetto bin, gehe ich betteln.
Ich verstehe, dass das nicht leicht ist. Aber ich gebe wirklich mein Bestes, damit du schnell hier sein kannst. Was soll ich denn noch machen?
Du kannst nichts machen.
Bitte gib die Hoffnung nicht auf,
okay? Okay.
Inzwischen sind 3 Monate vergangen. Es ist Dezember. Ich habe das Gefühl, keiner weiß, was zu tun ist. Die Botschaft sagt, für das Visum braucht es die Vaterschaftsanerkennung. Das Jugendamt sagt, für die Vaterschaftsanerkennung braucht es den Vater. Es ist ein Hin und Her. Und jeder weitere Schritt bedeutet neue Hürden.
Bonjour, mon amour.
Bonjour, mon amour.
Ça va?
Alhamdulillah.
Alors, le truc, c'est...
Diese Verbindung.
Là maintenant, la femme du consulat. Elle m'a demandé comment tu vas.
Die Frau vom Konsulat hat mich gefragt, wie du denn ohne Pass nach Kamerun kommen willst.
Je vais prendre l'OMI. Je me suis renseigné. L'OMI sera ouvert en janvier.
Ich dachte, ich gehe zur Internationalen Organisation für Migration. Ich fahre Anfang kommender Woche nach Rabat und mache dort einen Termin. Es wird wohl 3 bis 4 Wochen dauern, bis ich dann nach Kamerun fliegen kann. Ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich genaueres weiß.
Okay.
Die Internationale Organisation für Migration bezahlt Menschen ohne Papiere unter anderem den Flug zurück in die Heimat. Damit soll die Heimkehr für Migranten attraktiv gemacht werden. Nach einer Reise von 5.500 Kilometern, vom Äquator bis zum Mittelmeer, nach einer unvorstellbaren Wüstendurchquerung, 2 Jahren im Wald in Marokko und mehreren versuchten Zaunerstürmungen, reist John schließlich in einem 5-Stunden-Flug zurück nach Kamerun.
Aber wann war ich das erste Mal in Afrika mit 23, ne? Mhm.
Also. Meine Hebamme kommt. Sie untersucht mich noch einmal. Denn auch ich werde nach Yaoundé fliegen.
Warst du irgendwo noch mal jetzt wegen der Reise? Gelbfieber und so hast du alles.
Ich habe halt, wie gesagt, mal alles irgendwie in einem Schwung gekriegt.
Ich glaube, in Kamerun ist ja nur Vorschrift ist Gelbfieber. Ne? Das gucken die, glaube ich, immer nach beim Zoll.
Das ist eine gute Information. Mensch, Impfausweis muss ich ja dann auch mitnehmen. Mhm. Ne?
Ja, sonst kommst du nämlich gar nicht rein in Kamerun.
Genau. Ach so, naja, so generell, ne? Gibt es irgendwie auch noch Sachen, die man so beachten sollte als Schwangere, wenn man jetzt in dieses Gebiet fährt? Also ich meine, das ist ja super, dass du
es
da
halt auf jeden Fall nichts Unabgekochtes, also kein Salat essen, so schwer dir es fällt. Ich würde es nicht machen. Also dann kannst du dich halt einfach erwischen. Dein Kind ist jetzt nicht mehr in der Entwicklungs-, also nicht mehr in der, wo sich die Organe entwickeln und sowas, das ist abgeschlossen. Das ist schon mal gut, ne? Weil dann müsstest du noch viel mehr Angst haben vor so Sachen wie Listeriose oder Toxoplasmose oder sowas, ne? Aber man kann sich halt trotzdem irgendwas da einfangen bei ungewaschenem Salat.
Also wenn dann mich wieder auf so frittiertes Zeug.
Ja, leider. Kochbananen.
Auf dem Flug besser Thrombosestrümpfe tragen, sagt sie noch und guckt, wie es dem Baby geht.
Klingt nach einem Mädchen. Weißt du, was es wird? Mädchen haben oft ein bisschen schnelleren Herzschlag als Jungs.
Warum?
Ist einfach so. Herzchen ist ein bisschen, arbeitet ein bisschen schneller.
Die breiten sich schon vor auf ein anstrengendes Leben.
Schön.
Ja.
Dem Baby geht's prima.
Ist gut. Das macht super mit, ey, dafür, dass ich so viel Zeug zu tun habe und so viel.
Ja.
Sehr schön. Genau, dann schreibst du mir einfach eine Nachricht, wenn du WhatsApp hast und dann.
Ja, oder ich schicke dir meine private noch. Mal gucken.
So. Dann mal los. 7 Kilometer. Nein, bitte.
We will shortly be departing. Please take your seat, customer service security. Robert, for Air Force and Scratching Partners, we wish you a very pleasant flight.
Nach knapp 11 Flugstunden, Ankunft in Yaoundé. Mich empfängt die schwere Luft des Äquators. Ich liebe es. Mit meinem kugelrunden Bauch schiebe ich mich in Richtung Gepäckausgabe. Schon von hier aus kann ich den Ausgang sehen. Ich bin ganz aufgeregt und suche mit den Augen nach John, den ich seit 5 Monaten nicht mehr gesehen habe. Dass er mich sofort entdecken wird, davon bin ich überzeugt. Als einzige Weiße mit Kugelbauch bin ich nicht zu übersehen. Da ist er. Und Annette, seine Mutter, ist auch dabei. Sie ist extra aus Douala angereist. Die kleine, rundliche Frau umarmt mich herzlich. In den vergangenen Wochen habe ich auch mit ihr viel telefoniert. Ohne ihre Hilfe hätten wir die notwendigen Dokumente nie zusammenbekommen. Mit dem Taxi fahren wir in der Dunkelheit durch Yaoundé, bis wir in einem Wohnviertel ankommen.
Ich bin da.
Annette hat uns ein Zimmer bei Bekannten besorgt. Denn in Yaoundé befindet sich das deutsche Konsulat. In den 2 Wochen, die uns bleiben, müssen wir sämtliche bürokratischen Angelegenheiten erledigen. Länger darf ich nicht bleiben, wegen der fortgeschrittenen Schwangerschaft. Viel Zeit bleibt also nicht. Bis wir alle Unterlagen zusammen haben, vergeht eine Woche. Entweder funktioniert der Drucker nicht, das Internet fällt aus oder es gibt einen Stromausfall. Das Ausfüllen der Anträge strapaziert Johns Nerven. Manchmal wird er ungehalten. Die vergangenen Wochen sitzen in den Knochen. Das Warten, die Schmach der Rückkehr. Er hat sich verändert, lässt seinen Frust an mir aus. Ich versuche ihm klarzumachen, dass ich zwar Deutsche bin, dass ich das alles aber auch anstrengend finde und nichts für diese Abläufe kann. Endlich fahren wir zum deutschen Konsulat. Vor dem weißen flachen Gebäude ist ein Vorplatz. Hier sammeln sich die Wartenden. Das Konsulat ist mit NATO-Draht umzäunt. Es ist genau der gleiche, gewundene, mit Rasierklingen gespickte Draht, der in Marokko die Grenze zu Europa absichert.
Wir sind aber sowas von pünktlich und jetzt stehen wir nicht mal auf der Liste. Naja, trinken wir halt noch einen Kaffee. Von wegen Deutschland.
Gib mal die Kamera. Ich will dich mit den schicken Flipflops filmen.
Selbstgemacht von deiner Mama.
Willst du einen Kaffee?
Madame.
Eine Bouche Patrou.
Wackel mal nicht so mit der Kamera.
Ich muss ihm noch ein bisschen das mit dem Kameramann beibringen.
John läuft zu der Frau, die mit einem Bauchladen an den vielen Wartenden entlang geht.
Ein Kaffee.
Okay.
No.
Dicht an dicht sitzen die Menschen auf der kleinen Mauer vor dem Konsulat. So wie wir. Sie kommt zu uns, holt einen Pappbecher hervor, zieht ein Tütchen aus dem mit einem Gummiband geschnürten Nescafé-Strauß und gießt es mit heißem Wasser aus der Thermoskanne auf. 5 Kaffees später sind wir endlich dran. Doch es fehlt noch ein Formular. Und auch beim zweiten Termin fehlt eines. Beim dritten Konsulatsbesuch haben wir 3 Mappen voller Dokumente dabei. Im Original, in Kopie und in der Kopie von der Kopie.
Jetzt ist es soweit. Wir legen alle Unterlagen zusammen und hoffen, dass wir mit guten, überzeugenden Argumenten das noch hinkriegen, dass er vor dem Schlüpftermin kommt.
Wir haben dieses eine Antragsformular nicht.
Welches meinst du? John hat irgendwas aufgeschnappt von jemandem, der mit uns in der Schlange steht. Jetzt hat er Angst, dass wieder irgendwas fehlen könnte. Er ist an der Reihe. Er zeigt seinen Ausweis vor und den Terminbescheid, legt sein Handy in die Klappe am Schalter und geht durch die Eisentür ins Konsulat hinein. Ich warte. Mal wieder. Nach Stunden kommt John raus. Glücklich sieht er nicht aus. Wir gehen erst einmal etwas essen. Ihm ist nicht nach Reden zumute. Erst später, in unserem Zimmer, rückt er mit der Sprache heraus.
Ich soll jetzt auf einmal 400 Euro bezahlen.
Anstatt 60?
Und ich soll noch irgend so ein Untersuchungsformular ausfüllen. Eine Karte von meinem Viertel in Douala zeichnen. 3 Leute, die mich seit meiner Kindheit kennen, auflisten samt Adressen. Außerdem wollen sie alle Mitglieder meiner Familie und deren Adressen aufgelistet haben. Meine Schulnoten aus der Grundschule und Sekundarschule.
Es würde also noch einen Termin geben. Noch mehr Unterlagen. Und immer noch keine Vorstellung davon, wie lange es am Ende wirklich dauert, bis er ein Visum bekommt. Der Tag meiner Abreise. Wieder stehen wir am Flughafen. Wieder bleibt er und ich fliege. John legt seine Hand auf meinen Bauch. Wieder haken wir unsere kleinen Finger ineinander. Wieder sagen wir, petit doigt. Genauso wie die anderen Male, die ich ihn zurückgelassen habe. Ich nehme meinen dunkelroten Pass und gehe Richtung Schalter. Noch 1 Monat, bis das Baby kommt. Und noch immer haben wir keine Ahnung, wann John in Deutschland sein wird.
Mit einer Eule auf dem Po. Total süß.
3 Wochen vor Geburtstermin beziehe ich eine eigene kleine Wohnung. 2 Wochen vor Geburtstermin kommt meine Mutter und begutachtet die Babyausstattung. Es ist Anfang April.
Wenn Kinder kriegen, echt. Also, nur bin ich ja schon mal da, wa? Da musst du jetzt durch. Morgen, wenn wir aufstehen, dann sortieren wir das alles durch. Weißt du, das ist alles schön. Ja, was du wirklich brauchst an Babysachen, das gucken wir morgen wirklich durch und sortieren das. Weil ein paar Sachen brauchst du wirklich. Weil ich meine, du bist hier nicht im. In Afrika, wo es vielleicht Obama ist, das Kind kommt im April zur Welt, will mal so sagen, kann schon auch noch kühl sein.
Ich hatte keine Zeit, ausgiebig schwanger zu sein. Aber dafür ist sie hochmotiviert. Babybett, Wickeltisch, Handtücher, Tragetuch. Sie bleibt für 2 Tage und rüstet auf.
Man sollte das Kind zudecken können.
Ja, ich dachte, ich mache das erst mal ins Tragetuch. Ich habe ein Tragetuch.
Nach ihrer Abreise habe ich eines Nachts so ein Gefühl. Aus irgendeinem Grund packe ich die Tasche fürs Krankenhaus. Meine Hebamme sagt, ich solle zum Abklären besser in die Klinik fahren. Im Krankenhaus werde ich ans EKG angeschlossen. Als ich frage, wann ich denn gehen könne, ich hätte noch einen Arbeitstermin, antwortet die Krankenhaushebamme belustigt, den Termin können Sie absagen. Sie bekommen heute ein Kind. Dann hätte ich den Laptop auch zu Hause lassen können, denke ich. Und rufe John an.
Bitte komm heute oder morgen. Hauptsache, du lässt dir nicht bis zum 20. Zeit. Da hat nämlich der böse Hitler Geburtstag.
Vier Stunden nach diesem Telefonat, am 18. April um 21.55 Uhr, ist unsere Tochter auf der Welt. Ich kann in dieser Nacht nicht schlafen. Jetzt ist sie also da. Ich gucke sie an und staune. Werde ich alles richtig machen? Vorher war alles nur Theorie. Jetzt bin ich Mama. Ich rufe John an. Warum hast du mich nicht schon eher angerufen? Beschwert er sich. John ist begeistert von seiner kleinen Tochter. Er wohnt mittlerweile bei seiner Familie auf dem Land und hilft das Haus sanieren. So fühle er sich wenigstens produktiv, sagt er. Wie immer telefonieren wir jeden Tag. Für unser Kind ist der Vater der Bildschirm meines Smartphones. Mit der Kleinen redet er unermüdlich. Mir hingegen weicht er aus. Er wollte sich eigentlich im Konsulat darüber informieren, wie weit sein Visumsantrag ist. Ohne Johns Anwesenheit kann ich für das Kind keine Geburtsurkunde erstellen. Die wiederum brauche ich, um Kindergeld beantragen zu können. Auch um Impftermine machen zu können, brauche ich seine Zustimmung. Denn für den Visumsantrag mussten wir das Sorgerecht teilen. Das verkompliziert alles enorm.
9 Wochen später, eine Geburt später, sitzen wir wieder bei der Ausländerbehörde und versuchen mal persönlich mit der Frau zu sprechen, die die Hoheit über unser privates Familienleben hat. Da fehlen noch 23 Plätze vor uns. Kann sich nur noch um Stunden handeln.
Die ersten Monate ihres Lebens verbringt unsere Tochter auf Tischen und Fußböden sämtlicher Behörden. Nicht einmal Unterhaltsvorschuss bekomme ich. Mein Fall sei so nicht vorgesehen, erklärt mir die Sachbearbeiterin und fügt hinzu, das hätten sie sich überlegen sollen, bevor sie sich das Kind angeschafft haben. Die Standesamtsmitarbeiterin sagt, hätten sie geheiratet, wäre das alles viel einfacher gewesen. Die Monate ziehen ins Land. Mittlerweile ist unser Kind fast ein halbes Jahr alt. Und dann ist es endlich soweit. Wir können es kaum fassen. John hat die Bewilligung für die Einreise bekommen.
Heute ist der 2. September. Und es wird wohl vorerst der letzte Tag zu zweit sein. Oh, gemütlich. Moment. Genau. Vorerst der letzte Tag zu zweit. Den nächsten Samstag ist ja John schon da. Genau. War ein schöner erster Sommer mit dir, Schnecke. Wirklich.
Mal gucken, wie es weitergeht. John kommt in Berlin-Tegel an. Dieses Mal bin ich diejenige, die ihn empfängt. Nach einem Jahr sind wir endlich zusammen. Von diesem Moment gibt es keine Aufnahmen. Der soll nur für uns sein. Unsere kleine Tochter weiß jetzt, wer ihr Papa ist. Sie liegt auf seinem Bauch, auf seinem Unterarm, auf seinem Rücken. Er wickelt sie, er singt ihr vor, er trägt sie überall hin. Und ich kann endlich einmal ausschlafen. Mama, Papa, Kind. Jetzt sind wir eine Familie. Baby beruhigt sich, er gibt mir einen Kuss.